richtig fetter Segen und ich schnapp mir mal auf jeden Fall mal ganz kurz so ein Pult. Vielleicht kann irgendjemand kurz das Tablet da wegnehmen und das Handy. Hey, mega, mega cool. Vielen, vielen Dank. Come on, es ist echt ein Blessing bei euch zu sein. Ich freue mich mega. Ne? Wir sind gesegnet, um ein Segen zu sein, um Segen zu bringen in die Welt, wo Gott uns reingestellt hat. Und das ist wirklich mein Heartbeat, warum ich heute hier bin. Ich glaube, Gott hat uns alle reichlich beschenkt und gesegnet. Amen. Come on, dreh dich mal zu deinem Nachbar und sag, du bist fett gesegnet. Come on. Amen. Ich habe das mit Absicht so ein bisschen lustig ausgedrückt, aber ich glaube das wirklich vom Herzen. Wir sind richtig, richtig, richtig gesegnet. Wir waren blind und jetzt sehen wir sind seine geliebten Kinder und Gott hat Wohlgefallen an uns. Und es ist so ein Segen, dass wir das wissen dürfen, dass wir heute Segen sein dürfen. Kurz nochmal zu mir, wie ich schon gesagt habe, mein Name ist Yannick Massanell und ich arbeite für Christus für alle Nationen. Und ich werde später nochmal Zeit nehmen, nochmal ein bisschen tiefer über die Organisation zu sprechen, um echt direkt jetzt auch in die Predigt reinzugehen und da dann wirklich mit euch reinzudiven. Das wird richtig, richtig gut werden. Vielleicht trotzdem noch ein, zwei Sätze zu der Organisation. Die Organisation hat vor allem Afrika auf dem Herzen, aber wir machen auch noch was anderes. Wie Christian schon gesagt hat, wir haben auf dem Herzen zu sehen, dass der Leib Christi aufsteht und beginnt Licht zu sein, da wo Gott uns hingestellt hat. Und wir werden heute ein Seminar machen, nachdem wir alle gemeinsam eine richtig gute Zeit und Gemeinschaft beim Essen haben und werden dort ab 14 Uhr ein Seminar haben, wo wir gemeinsam lernen werden, wie kann ich da, wo Gott mich hingestellt hat, Licht sein, das Evangelium zu unserem Nächsten bringen und wirklich, so wie ich gerne zu sagen pflege, den Teufel so einen richtig schlechten Tag machen. Amen. Und ihr dürft da echt richtig, richtig gerne dabei sein. Und im Zuge dieses Workshops verschenken wir auch ein Buch, unabhängig, ob ihr da dabei seid oder nicht. Deswegen liegt so eine wunderschöne Postkarte auf eurem Platz. Die könnt ihr richtig, richtig gerne ausfüllen, auch gerne jetzt oder später. Da liegt ein Stift auch nebendran, den dürft ihr gerne nutzen. Und wenn ihr die ausfüllt, dann bekommt ihr Post von uns, von der Organisation. Und das Geniale ist, dass ihr dort seht, welche Möglichkeiten es gibt, wo ihr selber zugerüstet werden könnt in Evangelisation. Die Sachen, die auf dem Missionsfeld in Afrika passieren. Ich glaube, es ist so ermutigend, wenn wir mitbekommen, was international passiert, was Gott an Wirken ist. Aber jetzt will ich gar nicht mehr Worte verlieren. Ihr dürft die Karte gerne ausfüllen oder auch später mir dann in die Hand drücken, dass ich die mitnehme und dann kriegt ihr das Buch zugeschickt. Das Buch geht auch Vollgas um Evangelisation, ist von Reinhard Bonnke geschrieben, Evangelisation mit Feuer, habe ich selber gelesen, ist echt ein cooles Buch, kann ich nur empfehlen. Soweit, so gut. Mein Predigttitel, warum ich heute hier bin und wo ich zu euch sprechen will, ist die Frage, die ich stellen will, ist uns unserer nächster wichtig. Und was ich heute machen will mit euch, ich will heute den Missionsbefehl mit euch gemeinsam angucken und will den mal aus einer anderen Perspektive beleuchten, nämlich aus der Perspektive, was ist Gottes Herz hinter dem Missionsbefehl? Ich glaube, Gott hat uns gesegnet, dass wir ein Segen sein dürfen und ich glaube, Gott will unsere Herzen heute anrühren, dass wir einen Hunger danach haben, dass andere Menschen Jesus kennenlernen. Dass da, wo Gott uns hingestellt hat, dass wir einen Unterschied machen mit dem Segen, den wir empfangen haben. Dass wir den Segen weitergeben. Frei haben wir empfangen und frei dürfen wir gehen. Und wir werden uns jetzt gemeinsam einen Predigttext angucken, den wir reingehen wollen heute, der auch unser Hauptpredigttext sein wird, den wir uns gemeinsam angucken und der steht im Lukas-Evangelium, Kapitel 10, Verse 25 bis 37. Wenn ihr eure Bibel dabei habt, dürft ihr die richtig gerne aufschlagen und ich werde euch vorlesen aus der Schlachter-Übersetzung. Die Bibelstelle steht auch hier, ihr dürft gerne, gerne mitlesen. Und da steht geschrieben und es ist die Geschichte vom barmherzigen Samariter. Die einen oder anderen, die kennen die sicher auch von der Kinderstunde. Und da wollen wir heute gemeinsam reingehen und die uns durchlesen. Und da heißt es, und siehe, ein Gesetzeslehrer trat auf, versuchte ihn und sprach, also sie versuchten Jesus und sprach, Meister, was muss ich tun, um ewiges Leben zu erben? Und er sprach zu ihm, was steht denn überhaupt im Gesetz geschrieben? Wie liest du? Er aber antwortete und sprach, du sollst deinen Herrn, deinen Gott lieben, mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft und mit deinem ganzen Denken und deinem Nächsten wie dich selbst. Er aber sprach zu ihnen, du hast recht geantwortet, tue dies und du wirst leben. Er aber wollte sich selbst rechtfertigen und sprach zu Jesus, und wer ist denn überhaupt dein Nächster? Wer ist denn überhaupt mein Nächster? Da erwiderte Jesus und sprach, es ging ein Mensch von Jerusalem nach Jericho hinab und fiel unter die Räuber. Die zogen ihn aus und schlugen ihn, liefen davon und ließen ihn halbtot liegen, so wie er war. Es trafen sich aber, dass ein Priester dieselbe Straße hinabzog und als er ihn sah, ging er auf die andere Straßenseite vorüber. Ebenso kam auch ein Levit, der in der Gegend war, sah ihn und ging auch auf die andere Straßenseite und ging vorüber. Ein Samariter aber kam auf seine Reise in seine Nähe. Und als er ihn sah, hatte er Erbarmen. Und er ging zu ihm hin, verbannte seine Wunden und goss Öl und Wein darauf, hob ihn auf sein Tier, führte ihn in eine Herberge und pflegte ihn. Und am anderen Tag, als er vorzog, gab er dem Wirt 2 Denare und sprach zu ihm: Verpflege ihn, und was du mehr aufwendest, will ich dir bezahlen, wenn ich wiederkomme. Welche von diesen 3 ist deiner Meinung nach der Nächste dessen gewesen, der unter den Räubern gefallen ist? Er aber sprach: Der, welche die Barmherzigkeit an ihn geübt hat. Da sprach Jesus zu ihm: So geh du hin und handle ebenso. Coole Story. Coole Story, die wir alle schon richtig oft gehört haben. Und ich will mal heute einen anderen Blickwinkel auf diese geniale Story werfen. Wir sehen am Beginn die Geschichte, wie sie erzählt von einem Gesetzeslehrer. Und dieser Gesetzeslehrer, der wollte Jesus versuchen. Und er hat eine Frage gestellt. Er hat gefragt: Was muss ich tun, um ewiges Leben zu bekommen? Und dann antwortet Jesus und sagt: Ja, was steht denn im Gesetz? Und dann aus der Pistole geschossen, kann er die Antwort sagen und sagt: Hey, das ist das Doppelgebot der Liebe. Du sollst mit allem, was du bist, Gott lieben und deinem Nächsten wie dich selbst. Und dann danach, weil er sich gar nicht so sicher gewesen ist, wer ist denn überhaupt mein Nächster? In der Kultur, wenn wir uns das angucken, war das so, dass er gedacht hat über die Überlieferungen von den Vätern, dass nur die Juden seine Nächsten sind und die anderen nicht unbedingt. Um dieses Mindset zu attackieren, beginnt dann Jesus ganz gezielt diese Geschichte vom barmherzigen Samariter zu erzählen, wer der Nächste ist. Und Jesus beginnt zu erzählen von einem Mann, der von Jerusalem nach Jericho auf dem Weg gewesen ist. Und dieser Mann, der läuft dort ganz gemütlich entlang und plötzlich, da kommen Räuber. Und die Räuber schnappen sich den Kerl, werfen ihn auf die Straßenseite und dieser Mann, der bleibt halbtot am Straßenrand liegen. Da war keine Hoffnung, das Gebiet war trocken. Der Mann hat gedacht, es wird der sichere Tod sein. Aber dann plötzlich passiert in dieser trockenen Gegend das Unerwartete. Klack, klack, klack. Und der Mann beginnt Schritte zu hören und der Mann beginnt seinen Kopf zu heben und sieht, dass dort ein Priester kommt. Und er denkt sich: Mann, das ist doch ein geistlicher Mann. Der wird mir sicher helfen. Der wird mich sicher aus dieser blöden Situation raushelfen. Aber der Mann, dieser Priester, als er den Mann sah am Straßenrand drin, der denkt sich: Oh je, die Räuber, die könnten ja hier in der Nähe sein. Ich bin ja erstmal mein eigener Nächster. Ich gehe lieber vorbei. Und er geht auf die andere Straßenseite. Und er schleicht sich an dem Mann vorbei. Und dann kommt die 2. Person, der Levit. Und als der Mann den Levit sah, dann denkt sich: Oh Mann, wie unerwartet. Eigentlich ist das Gebiet hier so leer und nochmal ein Mensch kommt vorbei. Der wird mir sicher helfen. Und wieder kommt Hoffnung in den Mann hoch, als er an der Straßenseite lag. Aber auch der Levit denkt sich: Oh je, also das ist sicher das Gericht Gottes, wo den Mann dort getroffen hat. Und wenn dieser Mann mir wegstirbt auf dem Weg nach Hause, ei, da muss ich meine ganzen Reinigungsgebote einhalten. Das ist keine gute Idee. Und auch da schleicht er an dem Mann vorbei und geht auf die andere Straßenseite. Und dann zu guter Letzt, da kommt der Samariter vorbei. Und wie wir wissen, der Samariter in dem Kontext, wo er war, das war ein Mischvolk zwischen Heiden und Juden und die waren nicht so gut angesehen in dem damaligen Volk. Und dieser Samariter, der folgt und geht vorbei und sieht diesen Mann an der Straßenseite liegen und die Bibel sagt, er hatte Erbarmen. Und er setzt ihn auf sein Pferd, er gibt Geld aus, er gibt Finanzen aus, er macht alles, was in seiner Kraft steht, um diesem Mann zu helfen, gibt ihm 2 Tageslöhne mit und sagt: Hey, versorg diesen Mann und wenn ich zurückkomme, dann will ich alles ihm geben, dass auch alles bezahlt ist und alles abgedeckt ist. Die Geschichte, die wir hier gerade angeguckt haben, die will ich jetzt mal ummünzen auf unsere eigene heutige Zeit. Weil ich glaube, das sind so viele Parallelen, die wir nutzen können in der heutigen Kontext, in dem wir uns befinden. Und der erste Punkt, auf den ich eingehen will, ist, dass dieser Mann, dieser Gesetzeslehrer, der hat die Bibel in- und auswendig gekannt. Der hat aus der Pistole geschossen das Doppelgebot der Liebe zitiert. Und ich weiß nicht, welche Kinder von euch hier sind und schon die Mitternachtsformel in der Schule hattet. Wer kennt die Mitternachtsformel? Also der eine oder andere kennt die, ich habe Mathe gehasst, also ich war nicht gut in Mathe, aber die Formel, die wurde richtig in mich reingeprügelt. Und mein Mathelehrer, der hat immer zu mir gesagt, wenn ich mitten in der Nacht geweckt werde, dann muss ich diese Formel wie aus der Pistole geschossen aussagen können. Und ich würde mal sagen, dass dieser Bibelvers in unserer Christenheit genau so ein Vers ist. Wenn du in der Mitternacht von einem Pastor geweckt wirst, dann musst du das von A bis Z aufsagen können. Du sollst deinen Herrn, deinen Gott lieben mit deinem ganzen Herzen, mit allem, was du bist und deinem Nächsten wie dich selbst. Aber jetzt stelle ich die Rückfrage: Haben wir tief in unserem Herzen verstanden, was das Herz hinter dieser Bibelstelle ist? Wenn die Bibel sagt, dass wir Gott mit allem, was wir sind, lieben sollen, dann ist doch der normale Ausfluss davon, dass wir das lieben, was Gott liebt. In Johannes 3, Vers 16 heißt es, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Gott ist gekommen wegen uns Sündern. Er ist am Kreuz gestorben, hat sein Blut vergossen wegen uns Sündern, um uns zu erretten, um uns freizukaufen, dass wir in seine liebenden Arme rennen können, damit wir seine Kinder werden können. Gott ist gekommen, weil er Menschen lieb hat. Die normale Reaktion auf den Vers sollte sein, dass diese Liebe zu Gott den Ausfluss hat in die Liebe zu unserem Nächsten, dass wir unseren Nächsten lieben. Und ich glaube, so schnell dort lesen wir über verschiedene Stellen hinweg, aber wir verstehen gar nicht den Tiefgang. Eine andere Stelle, wo wir als Christen alle kennen, ist zum Beispiel 2. Petrus, Kapitel 3, Vers 9, wo es heißt, der Herr zögert nicht die Verheißung hinaus, wie etliche es für eine Hinauszögerung halten, sondern er ist langmütig gegen uns, weil er nicht will, dass jedermann verloren geht, sondern dass jeder Raum zur Buße habe. Gott will, dass kein Mensch verloren geht, sondern Gottes Herz ist es, dass alle Menschen errettet werden und das Evangelium hören. Und Gott will uns gebrauchen, aber auch da ist es so, wir lesen über diese Stellen hinweg, aber so schnell ist es nicht tief in unserem Herzen angekommen. Und Gott will heute was tun, dass wir den Tiefgang von diesen Bibelstellen neu ergreifen und neu verstehen. Ich glaube, dieses Bild ist auch ein ziemlich gutes Bild, wo wir hier gerade angeguckt haben, mit diesem Mann, der am Wegrand liegt. Ein Bild von der Menschheit da draußen. Wenn man durch Berlin läuft, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mein Herz ist da richtig zerbrochen. Du gehst durch die U-Bahn durch und du siehst diese Obdachlosen dort liegen. Du siehst diese Menschen, die zerbrochen sind. Und auf der anderen Seite hast du den Businessmann, der mit seiner Krawatte richtig gut aussehend durchläuft. Aber wir wissen, dass auch der Mann verloren ist, dass auch der Mann kaputt ist, dass auch der Mann sich nach Hoffnung sieht, dass auch die Frau sich nach Hoffnung sieht. Wir sehen die Politiker, wir sehen all die Menschen, die hier in Berlin Tag ein, Tag aus herkommen. Aber alle haben eine Sache gemeinsam. Sie sind auf der Suche nach Hoffnung. Sie sind auf der Suche nach Leben. Die Realität ist, dass sie geistig gesprochen, wie ausgeraubt, vom Teufel geschlagen, am Weg krank liegen. Sie suchen nach Hoffnung, sie suchen nach Leben, sie suchen nach Durchbruch, sie suchen in der Esoterik, sie suchen bei Finanzen, bei Geld, bei Drogen, name it. Wir haben die Antwort für die Menschen da draußen. Aber die Frage ist, haben wir Ausreden und wir laufen da außen vorbei und lassen die Menschen liegen? Oder beginnen wir, dass der Heilige Geist die Erlaubnis bekommt, ein Wunder in unser Herzen zu tun, unsere Herzen zu zerbrechen, die Augen zu öffnen, dass wir sehen, dass diese Menschen Hoffnung brauchen und wir die Hoffnung bekommen haben und beauftragt sind, genau den Menschen zu begegnen, in ihrem Schmerzpunkt, in ihrem Leiden, in ihrem Zerbruch. Ich will euch eine Geschichte erzählen, die am Bodensee passiert ist, die echt bockstark ist und der Mann, der heißt Sigi. Sigi ist ein richtig, richtig cooler Typ, der eine wilde Vergangenheit hat, der wurde geboren von einer Prostituierten, der ist wirklich alles drunter und drüber gegangen, alkoholabhängig, also du kannst so ziemlich alles aufziehen, dieser Mann, der war kaputt. Und dieser Mann wurde angesprochen von einem von unserem Team am Bodensee damals, als wir dort eine Evangelisation gemacht haben. Und die sind ins Gespräch gekommen und es hat ihn irgendwie gezwickt und dieser Mann mit seinen Tattoos richtig, so wie er halt ist, ne, ist dann gekommen zu der Evangelisation, der wollte erstmal wieder weglaufen. Der hat sich gedacht, was ist denn das hier für schräges Zeug, was hier geredet wird. Aber irgendwas hat ihn gezogen und er ist da geblieben. Und am Ende von diesem Aufruf ist er dann nach vorne gekommen und hat sein Leben Jesus gegeben und hat sich dann 2 Tage später taufen lassen. Und er hat erlebt, wie komplette Transformation passiert ist. Ich war mit dem Kerl im Fitnessstudio. Also wie ihr seht, ich bin jetzt nicht so der Fitness-Typ, ne? Also Fitnessstudio ist nicht ganz so mein Ding. Der hat mit Leuten über Jesus geredet im Fitnessstudio. Einmal hat er mich angerufen und hat gesagt, hey Yannick, ich habe mit Katholiken über Jesus geredet, aber irgendwie hat es nicht so geklappt, was kann ich denen sagen? Einmal hat er gesagt, boah, die Zeugen waren bei mir und die haben so seltsames Zeug geredet. Wie kann ich denen von Jesus erzählen? Dieser Mann, der war on fire, weil er diese Hoffnung, die in ihm ist, gar nicht zurückhalten konnte. Das Natürlichste für ihn war es, Leuten das Evangelium zu predigen. Der Mann, der ist freigekauft worden aus der kompletten Finsternis, ist reinversetzt worden ins Reich von Gottes Licht und von seiner Liebe, der hat Transformation erlebt, aber jetzt kommt es, die Story hat nicht geendet. Seine Frau, die am Anfang super skeptisch war, hat sich jetzt, genau ein Jahr später, bekehrt und taufen lassen. Halleluja! Warum erzähle ich euch die Geschichte? Ich glaube, wenn wir beginnen, die Menschen nicht von dem, wie sie aussehen, zu bewerten, sondern das Herz für die Menschen zu haben und beginnen zu sehen, dass alle Menschen eins gemeinsam haben, sie suchen nach Hoffnung und wir haben die Antwort. Wenn wir beginnen, so durch den Alltag zu gehen und den Heiligen Geist zu uns flüstern zu lassen, das kann der Life-Changer sein für so, so viele Menschen. Und ich will uns heute ermutigen, dass wir Menschen sind, die mit diesen offenen Augen durch die Straßen gehen, mit diesem Potenzial, wo Gott in die Menschen reingelegt hat, durch die Straßen Straße zu gehen und zu sehen, dass Gott diese Menschen errettet sehen will. Da sind so viele Sigis da draußen. Da sind so viele zerbrochene Menschen da draußen. Und das Coole ist, eine Begegnung mit dem lebendigen Gott, der uns freigemacht hat, der uns lieb hat, der uns in den Arm genommen hat, ist genug, um alles zu verändern und die Geschichte von Generationen zu verändern. Ich will ein paar Ausreden angucken, weshalb wir manchmal denken, dass wir ja nicht die Person sind, die Gott benutzen will, dass wir für unseren Nächsten Licht sind. Ich glaube nämlich, so wie die Leviten da vorbeigezogen sind und eventuell die Ausreden gehabt haben, warum er nicht mit dem Typ dorthin gegangen ist und ihm geholfen hat, oder auch der Priester, glaube ich, dass wir Ausreden in unseren Herzen manchmal tragen, warum wir denken, eieiei, Gott gebraucht lieber jemand anderes. Und ich glaube, einer von den Gründen, was uns manchmal hindert zu gehen, ist, dass wir denken, Mann, wir haben ja überhaupt gar keine Zeit. Wir denken, unser Tag, der ist so voll. Unser Tag, der ist so busy. Da sind so viele Dinge, die anfallen. Also ich habe doch gar keine Zeit, meinen Nächsten von Jesus zu erzählen. Ich habe doch gar keine Zeit, Licht zu sein, wo Gott mich hingestellt hat, weil da ist so viel Trubel, wo abgeht. Das ist mir alles zu viel. Und wisst ihr was? Ich kenne so Situationen auch. Und ich habe auch Momente, wo ich nicht gegangen bin. Und da ist keine Verurteilung für die, die in Jesus Christus sind. Aber ich glaube, dass Gott ein Wunder tun will. Er will heute unsere Herzen anrühren mit seiner Liebe und unsere Herzen zerbrechen für die Verlorenen. Ich fahre richtig, richtig gerne Fahrrad. Hier kann man das leider nicht so gut machen in Berlin. Da kann man gut Rennrad fahren, aber nicht Mountainbike fahren. Ich bin leidenschaftlicher Mountainbike-Fahrer. Wer ist hier Sportler, wenn ich frage? Wer fährt gerne Fahrrad? Hier, gibt es hier ein paar? Mega, mega cool. Kennt ihr die App Strava? Eine Person kennt, komm mal, das gibt einen verdienten High Five. Richtig cool. Okay, ich nutze gerne Strava, um meine Zeiten zu tracken, wenn ich Fahrrad fahre. Und ich kann mich noch daran erinnern, da war ich am Gernberg, meine Eltern besuchen und war Fahrradfahren. Und ich habe probiert, eine Zeit rauszuholen und habe probiert, richtig schnell meine Runde zu fahren und einen neuen Rekord aufzustellen. Und als ich da dann am Gernberg langgefahren ist, höre ich plötzlich ein Bellen, wuff, 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 von einem Hund. Und die, die mich kennen, wissen, ich habe richtig Angst vor Hunden. Und ich habe einen halben Herzinfarkt bekommen, bin stehen geblieben, abgesprungen von dem Fahrrad, habe mich verteidigt mit diesem Fahrrad. Ich habe ein bisschen ein Trauma von Thailand, da sind mir die wilden Hunde ständig hinterhergerannt. Riesen, riesen Ding für mich, habe ich echt keinen Fun mit. Und dann kommt dieser Mann auf die andere Seite rübergerannt. Ich reg mich auf und denke mir, Mann, ich wollte auf Strava für mich eine neue Zeit rausfahren. Bleib jetzt hier stehen und jetzt kommt dieser Typ her und hatte seinen Hund nicht an der Leine gehabt. Und ich spüre, wie der Heilige Geist mich anflüstert und sagt, erzähl dem Mann von Jesus. Und ich bin froh, dass ich mich durchgerungen habe. Wir haben dann begonnen, über Thailand zu reden. Ich weiß auch nicht, warum. Ich glaube, ich habe denen erzählt, wie ich Angst habe vor Hunden und so und habe in dem Kontext ein bisschen über Thailand geredet. Und dann habe ich die Brücke geschlagen von Thailand. Ich weiß nicht, wie ich das hingekriegt habe. Das war der Heilige Geist. Aber irgendwie bin ich von Thailand bei Jesus gelandet. Praise God. Ich habe ihnen das Evangelium geteilt. Und dieser Mann, der war ready, sein Leben Jesus zu geben. An diesem Berg in Markdorf am Bodensee. Praise God. Warum erzähle ich euch die Story? Come on, das ist ein Applaus für Jesus wert. Amen. Es gibt Situationen, da denken wir an was ganz, ganz anderes. Da denken wir haben keine Zeit, da denken wir, ich habe Angst vor Hunden, da denken wir, keine Ahnung was. Und wir haben eigentlich in uns einfach nur eine Sache, wir wollen auf Durchzug schalten und weitergehen. So ging es mir auch in der Situation. Aber ich bin so dankbar, dass ich mich in der Situation gebrauchen habe lassen von Jesus und meinen Mund geöffnet habe und die Person zu Jesus geführt hat. Die Person hat erlebt, wie Jesus in ihr Herz eingezogen ist. Generationen von dort an können potenziell Veränderungen erleben, weil die Person Jesus kennengelernt hat. Hey, lass uns Menschen sein, die offen sind, die Stimme des Heiligen Geistes nicht zu ignorieren und wirklich zu gehen, wenn der Heilige Geist uns anstupst, um rauszugehen und den Menschen von Jesus zu erzählen. Da sind so viele Menschen, die wir begegnen, wenn wir Sport machen, Pizza essen, wenn wir im Fußballverein spielen, egal wo wir sind. Lasst uns Licht sein, wo Gott uns hingestellt hat. Eine andere Ausrede, die wir oft haben, ist, dass wir denken, Mann, also ich bin alles, nur kein Evangelist. Und ich sage erstmal ein großes Amen dazu, wir sind nicht alles Evangelisten und ich mache hier auch keine Predigt über den fünffältigen Dienst oder sowas. Aber was ich sagen will ist, ich glaube, wir alle dürfen eine Sache haben, eine Liebe für unseren Nächsten. Ich finde es so cool, dass wir während City of Light diese Trainings angeboten haben, wo wir Gemeinden in Evangelisation ausgerüstet haben. Und ich kann mich noch daran erinnern, dass wir da einmal evangelisieren waren mit einer Familie. Und ich fand es mega cool, weil die mit ihren Kids im Kinderwagen losgelaufen sind und Leuten von Jesus erzählt haben. Und wisst ihr was? Durch diesen Kinderwagen und durch dieses Live-Setting, in dem die gewesen sind, konnten die Leute erreichen, die ich viel schlechter erreiche. Wir haben begonnen, mit anderen Familien über Jesus zu reden und ihr hatten Hammergespräche. Und eins kann ich euch versprechen, die hätten sich nicht als Evangelisten bezeichnet, sondern einfach als Menschen, die Jesus lieb haben. Hey, ich will euch sagen, Gott hat Talente und Gaben euch gegeben. Gott hat euch in der Lebensseason, wie ihr viel besser vielleicht mit Menschen connecten könnt wie ich. Nutzt die Gaben, die Gott euch gegeben hat und erlebt, wie Gott da richtig was Großartiges draus wachsen lässt. Amen. Und manchmal ist es auch so, dass wir durchs Leben gehen und wir denken, Mann, ich habe selber so viele Baustellen. Da sind so viele Sachen, die in unserem Herzen abgehen. Und wir denken, Mann, wie kann Gott mich gebrauchen, wenn ich so viele Baustellen habe? Und ich will euch ermutigen an der Stelle und will euch zusprechen, wenn Gott David gebraucht hat, wenn Gott Mose gebraucht hat, wenn wir die Geschichten angucken im Alten Testament, wie Gott Menschen gebraucht hat, die einfach nur eins gesagt haben, hier bin ich Herr, sende mich. Wenn du heute hier bist und du sagst, hier bin ich Herr, gebrauch mich, egal mit den Macken und Schwächen, die du hast, Gott wird dich gebrauchen. Amen. Komm und dreh dich mal zu deinem Nachbarn und sag, Gott wird dich gebrauchen. Ich glaube, eine andere Sache, die manchmal in unseren Herzen reinfällt, ist, dass wir Angst haben. Wir haben Angst, zu Menschen zu gehen und wir haben Angst, Schritte zu tun. Und ich glaube, das Geniale ist, dass wir was erleben dürfen, dass Jesus größer ist wie Angst. Weil die Bibel sagt, Gott hat uns keinen Geist der Angst gegeben. Das ist nicht, was er gegeben hat. Gott hat uns keinen Geist der Knechtschaft gegeben. Ich glaube, Gott will heute Furcht wegnehmen und Gott will heute Freimut schenken, dass wir rausgehen, Licht sind, da wo Gott uns hingestellt hat, in unserem Umfeld, in unserem Fußballverein, da wo Gott dich bei dem Arbeitsplatz hingestellt hat, dass wir dort einen Unterschied bringen zu den Menschen. Und ich glaube, alles beginnt dann, wenn wir eine Sache begreifen, wenn wir begreifen, dass Kraft im Evangelium steckt. Ich glaube, da beginnt ein Riesenschiff in unserem Herzen zu passieren, wenn wir verstehen, das Evangelium hat Kraft. Amen. Ich glaube, oft gehen wir durch das Leben hindurch und ein Grund, warum wir nicht gehen, ist auch, weil wir nicht glauben, dass wirklich Kraft im Evangelium steckt. Aber wenn wir unser eigenes Leben angucken und sehen, wie Gott uns frei gemacht hat, wie Gott uns errettet hat, wenn wir auf unser eigenes Leben gucken und realisieren, Gott hat mich errettet. Ey, ich sag dir eins, Gott kann auch deinen Nächsten retten. Wenn Gott Gnade mit dir hatte, Gott kann deinen Nachbar retten. Gott kann deinen Onkel retten. Gott kann deinem Opa retten. Und ich glaube, dass Gott gerade was machen will. Gott will Glauben freisetzen für Familienmitglieder. Ich glaube, hier sind Menschen, die haben für Familienmitglieder gebetet, die sind noch nicht errettet worden. Ich will euch ermutigen, betet weiter. Habt Glauben, dass eure Tanten, Onkel, Eltern, die noch nicht zum Glauben gekommen sind, dass sie Jesus kennenlernen. Amen. Gott will die errettet sehen und wir dürfen glauben, dass das Evangelium und das Predigt ich jetzt selber zu mir selber, jedes einzelne Wort predige ich zu mir selber, genügend viel Kraft hat, unsere Familienmitglieder errettet zu sehen. Amen. Die Bibel sagt, das Evangelium ist die Kraft Gottes zur Errettung für jeden, der da glaubt. Amen. Das wollen wir sehen und dafür wollen wir Glauben haben. Und Gott will wirklich unser Herz zerbrechen für die Menschen, die Jesus noch nicht kennen, dass wir durch die Straßen gehen mit dem Blick, Gott liebt diese Menschen und Gott will diese Menschen errettet sehen. Amen. Was mich auch fasziniert an dieser Story, ist ein ganz besonderer Aspekt, dass der barmherzige Samariter sich rein investiert hat in diesen Mann. Wir alle sagen, Jüngerschaft ist wichtig. Amen. Aber wie oft ist es so, dass sobald uns etwas beginnt, was zu kosten, dass wir beginnen, die Finger loszulassen und woanders hinzugehen. Ich glaube, Jüngerschaft ist ein Preis, den wir bezahlen müssen. Jüngerschaft ist eine Aufgabe, die so wichtig ist. Und ich habe euch die Geschichte von Sigi erzählt und es gibt einen Aspekt, den habe ich euch noch nicht erzählt. Da waren Menschen, die haben begonnen, sich in sein Leben rein zu investieren. Da waren Menschen, die haben diesen Sigi an die Hand genommen, die haben sich in den Momenten, wo er angerufen hat und gesagt hat, Mann, ich habe wieder Alkohol getrunken, ich brauche Hilfe, die haben denen geholfen, den haben den an Stellen verwiesen, wo er Hilfe bekommt, die haben ihn gejüngert, dass er dorthin gekommen ist, wo er jetzt ist. Ich glaube, Menschen brauchen Jüngerschaft. Leute, wenn die sich bekehren, da ist nicht alles tipptopp direkt, sondern die brauchen Menschen, die sie begleitet. Ich kann mich daran erinnern, wir haben eine Evangelisation in Freiburg gemacht und da war ein Mann, der war in einem richtig wilden Setting, drogenabhängig, da war auch ganz viel daneben. Und als er sich bekehrt hat, hat Gott Stück für Stück sein gesamtes Leben aufgeräumt. Er hat begonnen, eine Wohnung zu bekommen, er hat begonnen, sich um seine Familie zu kümmern, er hat begonnen, einen Arbeitsplatz zu bekommen, aber all die Dinge haben begonnen, weil Menschen ihn an die Hand genommen haben und in Jesus Jesus-Film angeguckt haben. Die haben Sachen gemacht, die haben ihn mit reingenommen in diese gesamten Dinge und haben gesehen, wie dieser Same aufgegangen ist. Und ich glaube, Gott, der will uns ermutigen, dass wir rausgehen, aber dass wir nicht nur einen Same sehen, sondern Leute an die Hand nehmen und in Jüngerschaft nehmen. Ein guter Freund von mir, der hat mich damit wahnsinnig beeindruckt, als wir in Freiburg gewesen sind und eine Evangelisation gemacht haben. Der hatte so viel um die Ohren. Der hatte so viel um die Ohren, dass ich nicht weiß, wie er das hingekriegt hat. Und da war eine Frau, die hieß Sima. Und die hat sich auch bekehrt und die hat ein Problem mit ihrer Wohnung gehabt. Und dieser Hannes, ein guter Freund von mir, der ist rumgedüst und der hat jede Wohnung angefragt und geguckt, dass er einen Platz für diese Frau bekommt. Der hat Zeit, Finanzen, Geld, der hat alles Mögliche investiert, um dieser Frau zu helfen, um diese Frau zu unterstützen. Ich glaube, Gott will unser Herz verändern, dass wir beginnen, bereit sind, Ressourcen, Finanzen, egal was es ist, rein zu investieren, so wie das dieser barmherzige Samariter gemacht hat, um unseren Nächsten zu helfen und voranzubringen. Das ist, glaube ich, echt was Gott tun will. Und ich will mich selber herausfordern und challengen, dass wir mit diesem Mindset an die Sache rangehen. Ich bin bereit, jemanden an die Hand zu nehmen. Ich bin bereit, Jüngerschaft zu tun. Ich bin bereit, voranzugehen. Und ich glaube, in dem Ganzen kann man abschließend sagen, dass es einen Punkt gibt, wo Gott heute machen will. Er will heute unsere Herzen anrühren mit Liebe für unsere Nächsten, mit Liebe für unsere Nächsten, mit Liebe mit denen, die Jesus noch nicht kennen. Und ich glaube, so schnell was passiert ist, dass eine Gleichgültigkeit unser Herz erfüllt hat. Wir laufen vorbei an diesen Menschen, aber unser Herz schreit nicht mehr danach, dass die Menschen eine Begegnung mit Gott haben. Ich glaube, wir alle kennen die Gerichtsstellen in der Bibel, wo es zum Beispiel heißt, dass die Hölle ein Ort ist, an dem der Wurm nicht stirbt. Es gibt viele Stellen, wo Jesus über die Hölle und über das Gericht redet, aber meine Frage, die ich hier stellen will, wenn wir die Stellen lesen, was macht unser Herz? Ist unser Herz taub und wir lesen die Stellen und denken sich, ach ja, da sind ein paar Menschen draußen, die werden halt mal nicht bei Jesus sein. Oder passiert was Übernatürliches in unseren Herzen, dass wir zu Gott rufen und sagen, Herr, rette die Nationen, rette die Menschen, lass sie deine Liebe begegnen. Ich glaube, Gott will heute was tun, dass Gleichgültigkeit weggenommen wird und dass Gott Liebe für die Verlorenen in unseren Herzen ausgießt, dass wir Sehnsucht haben, dass die Menschen Jesus Christus kennenlernen. Abschließend will ich eine Bibelstelle vorlesen, die steht in der Offenbarung Kapitel 20, Verse 12 bis 15 und in dieser Stelle wird das Gerichtsszenario beschrieben. Und ich will es aus dem Grund vorlesen, dass wir jetzt echt, wenn wir diesen Text lesen, den Heiligen Geist einladen, dass er kommt und unsere Herzen für die Verlorenen zerbricht. Und ich habe gerade den Eindruck, echt zu beten, dass Gott da jetzt echt was tut. Heiliger Geist, wir laden dich ein und ich bitte dich, wenn wir diesen Text lesen, dass du ein Wunder tust, dass wir beginnen, eine Zerbrochenheit für die Verlorenen zu spüren, dass wir realisieren, dass dein Ort, wo du für die Menschen vorbereitet hast, nicht die ewige Hölle ist, sondern dass du die Menschen liebst und dass du sagst in deinem Wort, dass du alle Menschen errettet sehen willst, Jesus. Das ist dein Herz und ich bete, wenn wir die Bibel jetzt lesen, dass du kommst, Heiliger Geist, und unser Herz anrührst, dass du unser Herz aufmachst, dass wir deinen Herzschlag in dieser Bibelstelle erkennen und ergreifen, was dein Wunsch ist. Amen. Und ich lese vor von Offenbarung Kapitel 20, Verse 12 bis 15 und da heißt es: Und ich sah die Toten, klein und groß, vor Gott stehen und es wurden Bücher geöffnet und ein Buch wurde geöffnet, das ist das Buch des Lebens. Und die Toten wurden gerichtet gemäß ihren Werken, entsprechend dem, was in den Büchern geschrieben stand. Und das Meer gab die Toten heraus, die in ihm waren. Und der Tod und das Totenreich gaben die Toten heraus, die in ihren waren. Und sie wurden gerichtet, ein jeder nach seinen Werken. Und der Tod und das Totenreich wurde in den Feuersee geworfen. Das ist der zweite Tod. Und wenn jemand nicht im Buch des Lebens geschrieben gefunden wurde, so wurde er in den Feuersee geworfen. Die Hölle ist ein realer Ort. Aber die Hölle ist kein Ort, wo für den Menschen geschaffen worden ist. Gott will, dass alle Menschen zu Jesus kommen. Aber wenn wir Menschen nicht zu ihm umkehren, ist die Realität, dass wir verloren gehen. Gottes Herz ist errettend. Gottes Herz ist, dass alle Menschen zu ihm kommen und in seine offenen Arme rennen. Und ich glaube, Gott steht gerade da mit seinem offenen Arm. Und ich glaube, das ist ein Ruf für Berlin da. Das ist ein Ruf für die Menschen, die nicht hier in diesem Raum sind, sondern da draußen sitzen. Und der sagt, kommt in meine liebenden Arme. Kommt nach Hause. Aber die Realität ist, dass es einen Moment geben wird bei den Menschen, die da draußen sind. Da ist es zu spät. Die Menschen, die laufen so wie blind einher. Und irgendwann mal ist da vorne eine Klippe und es ist nur eine Frage der Zeit, bis sie über die Klippe stolpern. Und die Frage ist, stehen wir nebenher und warnen die Menschen nicht? Oder sind wir da und wir warnen die Menschen und rufen sie nach Hause in die liebenden Arme zu Gott? Ich will abschließen mit einer Geschichte, das Lobpreisteam darf gerne nach vorne kommen. Und die Geschichte ist eine wahre Geschichte und die hat sich in Ghana abgespiegelt. Also ich habe heute herausgefunden, dass eure Gemeinde eine Church-Planting-Gemeinde ist von Kenia und Mavunu heißt Ernte. Praise God für diesen Namen, feiere ich mega. Halleluja, wir dürfen Ernte reinholen. Und wir waren in Ghana als Tefal, um genau das zu tun, um die Ernte reinzuholen. Und wir sind in Schulen gegangen und haben in Schulen das Evangelium gepredigt. Und ich kann mich daran erinnern, dass eine von unseren Gruppen in diesen Schulen gewesen ist, das Evangelium verkündigt haben und am Abend kam eine Nachricht, dass die Schule, bei der wir das Evangelium gepredigt haben und viele von den Kindern ihr Leben Jesus gegeben haben, bei einem tödlichen Autounfall manche davon gestorben sind. Warum erzähle ich euch die Geschichte? Die, wo dort gestorben sind, hatten ihr Leben Jesus gegeben und sind jetzt bei Jesus. Wir hätten gedacht, die haben noch 50, 60, 80 Jahre vor dich und werden was Geniales in ihrem Leben erreichen. Aber die Realität war, dass der Tod näher war, wie sie gedacht haben. Wisst ihr, wir leben so oft einher und wir denken, der Tod ist so weit weg. Die Realität ist, der Tod kann jeden Moment kommen. Manchmal denken wir, dass der Tod eine Parallele ist, die vor uns ist und irgendwann mal stolpern wir dort rein. Aber die Realität ist, dass der Tod eine Parallele ist, die neben uns geht. Und die Frage ist, wann wird das passieren? Und das ist der Punkt, wo Gott sagt, öffnet eure Augen und seht, dass ich gut bin und dass ich diese Menschen errettet sehen will. Gott gibt uns heute einen Auftrag, rauszugehen zu diesen Menschen, Licht zu sein. Da, wo Gott euch hingestellt hat, bei eurem Onkel, bei eurer Tante, bei eurem Onkel, Opa, Oma, egal wer, in eurer Schulklasse. Hey, eure Schulklassen brauchen Jesus, Amen. Eure Schulklassen brauchen Errettung und wollen Jesus erleben. Die Frage ist, lassen wir uns vor Gott gebrauchen? Und ich will euch jetzt bitten, mal kurz eure Augen zu schließen. Ich glaube, der Heilige Geist ist gerade hier. Und er will was tun. Und wenn du merkst, dass die Predigt dich angerührt hat, dann will ich dich einfach ermutigen, deine Hand zu nehmen und auf dein Herz zu legen, als Zeichen, dass du hier bist und sagst, Jesus, ich bitte dich, dass du mein Herz anrührst für die Verlorenen. Ich glaube, Gott will nämlich ein Wunder tun. Gott will unsere Herzen zerbrechen für die Verlorenen. Gott will unsere Herzen anrühren für die Menschen, die ihn noch nicht kennen. Und was wir gemeinsam machen können, ist, wir dürfen jetzt gemeinsam ein Gebet beten, wo ich einfach den Heiligen Geist einladen werde oder wie gemeinsam, dass er kommt und unsere Herzen zerbricht für die Menschen, die ihn nicht kennen. Und wir dürfen einfach nachbeten, wenn ihr das auf dem Herzen habt und sagen, Jesus, ich liebe dich so sehr. Und du siehst, wo ich in der Vergangenheit nicht diese krasse Liebe für meinen Nächsten, für die, die dich nicht kennen, gehabt habe. Heiliger Geist, komm und zerbrech mein Herz für die Verlorenen, für die Menschen, die dich nicht kennen. Heiliger Geist, schenk mir Mut, schenk mir Freimut, Licht zu sein und meinen Freunden, meinem Umfeld, deine Liebe weiterzugeben. Heiliger Geist, wir laden dich jetzt an und ich bete, dass du jetzt kommst und diese Herzen erfüllst mit deiner Liebe. Jesus, ich bete, dass du mein Herz neu anrührst. Ich bete, dass du kommst und mit deiner Liebe kommst und uns berührst, Herr. Geist Gottes, wir laden dich ein, heute hier zu wirken. Jesus, wir sind abhängig von dir, Jesus, und wir beten, Herr, dass du unsere Herzen zerbrichst für die Verlorenen. Dass du unsere Herzen zerbrichst für die, die dich noch nicht kennen. Geist Gottes, ich bete, dass du kommst und unsere Herzen anrührst, dass die Menschen, wo dich noch nicht kennen, dass wir sagen, wir geben dir die Permission, wir geben dir die Erlaubnis rauszugeben, wir geben dir die Erlaubnis, dass du uns anstupst und sagst, erzähl die Person beim Bäcker von Jesus. Geist Gottes, sei willkommen hier und rühre unsere Herzen an. Rühre unsere Herzen an mit deiner Liebe. Rühre unsere Herzen an und lass uns durch die Städte gehen und zu unseren Familien gehen und die Menschen sehen mit deinen Augen. Danke, Jesus, dass du hier bist. Amen. Ich will noch eine Sache machen, bevor wir in den Lobpreis reinstarten. Ich glaube, nach dieser Predigt wäre es falsch, wenn ich nicht eine Opportunity, eine Möglichkeit gebe für die Menschen, die vielleicht hier sind und diesen Jesus noch nicht als ihren Herrn und Erlöser angenommen haben. Wisst ihr, Jesus ist hier und er ist am Kreuz gestorben und hat sein Blut vergossen für unsere Schuld. Er ist begraben und er ist auferstanden. Ich glaube, dass er momentan hier ist mit offenen Armen und fragt, wer von euch will in meine liebenden Arme rennen und sein geliebtes Kind werden? Und das Einzige, was wir tun müssen, um seine geliebten Kinder zu werden, ist, dass wir uns entscheiden, ihm nachzufolgen. Dass wir uns entscheiden, eine 180-Grad-Wende hinzulegen und zu sagen, Jesus sei mein König in meinem Leben. Und ich will euch jetzt einladen, die Augen zu schließen und einfach einen Moment zu nehmen, wo du dich reflektierst und dir die Frage stellst, ist mein Leben ausgerichtet auf Jesus und folge ich Jesus nach? Und wenn du hier bist und du spürst, dass du eigentlich ein Leben führst, wo nicht auf Jesus ausgerichtet ist, ein Leben führst, wo du nicht sagen kannst, Jesus ist mein Herr in meinem Leben und ich folge dir nach, sondern in deinem Herzen, da sind ganz, ganz viele Sachen viel, viel wichtiger, dann gebe ich dir jetzt die Einladung, zu Jesus zurückzukommen und zu sagen, Jesus, sei du der König in meinem Leben, ich will dir nachfolgen, ich will dein Kind werden. Und wenn es dich betrifft, dann will ich dich einladen, kurz die Hand zu heben als Zeichen für Gott und gemeinsam mit dir zu beten. Halleluja. Ich sehe eure Hände. Ich sehe eure Hände. Und mit dieser Hand erhoben dürft ihr mir einfach nachbeten und sagen, Jesus, ich komme heute zu dir als ein Sünder, der Vergebung braucht. Jesus, komm, lass es uns beten. Jesus, rette mich jetzt. Lass uns es lauter beten. Rette mich jetzt. Komm in mein Herz, mache mich neu. Danke, Jesus, dass ich jetzt wissen darf, dass ich dein geliebtes Kind bin. Amen. Komm, lass uns unseren Jesus einen mächtigen Applaus geben. Come on, Halleluja. Come on. Und lass uns jetzt in der Dankbarkeit in diese Lobpreiszeit gehen und den Herrn noch mal ein Lied singen.